So, da begrüße ich alle herzlich zum zweiten Vortrag des Tages, Einsteigervortrag des Tages. Und der Michael Gispers wird uns jetzt ein bisschen was über die LPI-Prüfung oder LPI-Bedingungen erzählen.
Jo, erstmal vielen Dank. Mein Name ist Michael Gispers, hat er gerade schon groß verraten. Ich bin beim LPI e.V. und LPI e.V., da erzähle ich gleich ein bisschen drüber, wir machen Linux-Zertifizierung. Ich habe heute ein bisschen Unterstützung dabei, im Hintergrund, der knipst nur. Christian Hesse ist auch mit dabei, ist auch Mitglied im Verein. Er hilft mir morgen bei den Prüfungen. Wir haben zwei Prüfungsdurchläufe, aber erzähle ich euch gleich noch ein bisschen mehr. Vorneweg erstmal ein klein bisschen Informationen zum Thema LPI. LPI, was ist das Ding überhaupt? Was macht es überhaupt? Warum gibt es das? Die Abkürzung LPI steht zunächst mal für Linux Professional Institute. Wir haben im Jahr 1999 in Kanada gegründet und haben uns zum Ziel gesetzt, für jeden, der sich für Linux interessiert, eine Personalzertifizierung anzubieten und das zu einem kostengünstigen Kurs und vor allem ohne irgendwelche besonderen Distributionsabhängigkeiten. Das heißt, es geht um Linux und nicht um SUSE, Debian, um Gentoo, was gibt es noch alles. Sucht euch einfach eure Distribution aus. Das heißt, wir gehen auf das, was den ganzen Distributionen zugrunde liegt, den Linux-Kernel und die auf dem Linux-Kernel aufbauenden Prozesse. So, was sind wir? Marktführer in dem Bereich. Kommt nicht von ungefähr. Es gibt keine andere Zertifizierung, die sich so auf diesen Bereich gestürzt hat und gesagt hat, wir wollen das machen. Es gibt zwar spezielle Zertifizierungen, gerade bei den Enterprise-Distributionen, die sich dann darauf spezialisiert haben, ihre jeweiligen aktiven Distributionen zu zertifizieren, um Techniker und Admins draußen zu haben, die das Ganze dann entsprechend darauf sauber geschult sein sollten. Der nächste Punkt ist gerade aktualisiert. Wir haben es geschafft, letzten Monat die Grenze von 350.000 Prüfungen hinter uns zu bringen. Ihr könnt mal rechnen, 1999 bis jetzt, das ist schon eine ganze Stange, da rausgekommen sind 120.000 Zertifizierungen als solches. Warum so wenig Zertifizierung bei abgelegten Prüfungen? Ganz einfach, das Programm, wie ihr es gleich auch kurz seht, ist ein klein wenig aufgeteilt in Teilschritte. Man braucht gerade bei der Zertifizierung im Admin-Bereich immer zwei Teilschritte, um auch ein Zertifikat zu bekommen, damit man genug Stoff dabei unterbekommt. So, wir machen das Ganze weltweit. Kann man sich schon denken, wenn wir hier in Deutschland sind und in Kanada gegründet wurde. Worum wir uns kümmern, Christian und ich, ist quasi hier der Bereich Central Europe, in dem wir das Ganze machen. Das Ganze ist, oder das LPI als solches, ist inzwischen Industriestandard geworden, wie man so schön sagt. Das heißt, wer heute sich irgendwo bewerben will als Administrator im Linux-Umfeld, tut gut daran, wenn er eine Linux-Zertifizierung vom LPI hat. Warum? Die meisten Anfragen bzw. Jobangebote haben schon drinstehen. Bitte LPIC 1, LPIC 2 vorhalten. Das sind die Codenamen für unsere Zertifizierung im Admin-Bereich, der 1er-Bereich und der 2er, die aufeinander aufbauen. Und wenn man sowas mitbringt, dann sehen es die Personaler in den Firmen gerne als Grundlage, um ein bisschen näher mit den Leuten zu reden. Bei uns ist das noch nicht so schlimm in Europa. In Japan ist das viel schlimmer. Bei den Japanern ist es so, wenn ich dort einen Admin-Job im Linux-Umfeld haben möchte, dann darf ich nicht ohne einen LPIC 2 dort auftreten. Deshalb ist Japan auch mit einer der größten Märkte fürs LPI. Die sind da wirklich so ein bisschen prüfungsverrückt. Für uns natürlich auch nicht schlimm, weil wir kriegen ein wenig was an Prüfungen damit umgesetzt. Das LPI teilt dann seine ganzen Bereiche auf. Ich habe schon gesagt, wir sind hier für Zentraleuropa zuständig, hauptsächlich für die Dachregion, sprich Deutschland, Österreich, Schweiz, aber auch unter anderem Polen, Benelux und Tschechien.
Tschechien?
Ja, habe ich richtig im Hinterkopf. Das hier ist jetzt mal so ein kleiner Fahrplan über unsere Zertifizierung. Fahrplan insofern gesehen, wir fangen unten an und haben hier eine Zertifizierung 101, 102. Die beiden werden benötigt, um nachher ein LPG 1 zu werden. Was beinhalten diese Zertifizierungen? Es ist eine Zertifizierung für Administratoren, die circa ein Jahr mit Linux gearbeitet haben, mit Rechnern arbeiten, die an Netzwerksysteme angeschlossen sind, selber aber keine Netzwerkdienste anbieten, sondern sich quasi als Client nur bedienen. Der Level 2 wird dann schon ein bisschen höher. Da sollte man so um die 3 Jahre als Admin unterwegs sein. Da geht es dann darum, dass ich die Netzwerkdienste, die mir beim 1er fehlen, dann auch noch zusätzlich kenne. Da muss ich dann solche Sachen wie Samba, NFS, LDAP einen kleinen Anteil und so weiter, alles mitbedienen können. Und wenn ich damit nicht genug habe, dann stelle ich mich hin und sage, ich mache Spezialisierung. Und dann kommen hier oben die Spezialisierungen im Dreierbereich. Da geht es dann wirklich ans Eingemachte. Da reicht es dann beim Samba nicht mehr zu wissen, wie sieht so eine Standardkonfigurationsdatei aus, sondern ich muss beim Samba dann genau wissen, wie funktioniert das Ding unter der Haube. Im Prinzip, ja. Er sagte gerade Log-on-Server bauen. Das ist so ein schönes Beispiel. Man muss es nur nicht selber bauen, weil wir stellen ja nur Fragen dazu. Das ist also keine praktische Zertifizierung, sondern eine Zertifizierung, die im Bereich von Multiple Choice und Fill in the Blanks arbeitet. Dementsprechend muss ich es nicht bauen können, sondern ich muss wissen, wie denn ein solcher Server von der Konfiguration her aufgebaut wäre. Daneben gibt es aber auch andere Spezialisierungen, nicht nur Samba, sondern auch OpenLDAP. Die Spezialisierung rüber in den Security-Bereich, wo dann über viele Security-Produkte quasi querbeet geprüft wird. Das heißt, ich muss mich auskennen mit einem Apache, mit einem Postfix, mit einem, ich weiß gar nicht was alles. Das ist einfach zu breit. Und daneben gibt es dann als aktuell auch verfügbare Virtualisierung und Hochverfügbarkeit. Da muss ich mich dann mit den diversen Virtualisierungstechniken auseinandersetzen und auch mit dem Thema Hochverfügbarkeit, mit den verschiedenen Varianten, die es dort gibt. Auch ein riesenweites Thema, recht schwer, ist ja auch für die Profis gedacht. So, was steckt noch dann oben in dem Bereich, was wir bis jetzt noch nicht haben? Der 305, 306, die sind noch nicht fertig. Das sind Mail-Server und Web-Server. Da arbeiten wir gerade dran. Aber auch da geht es wieder knallhart in die Tiefe. So, dafür seid ihr aber nicht hier. Das wolltet ihr alles gar nicht wissen. Das war nur so ein kleiner Ausblick in die Richtung, was danach kommt. Wir haben nämlich ein ganz anderes Problem gehabt. Wir haben die armen Benutzer vergessen. Weil neben den Administratoren gibt es auch noch die User, die vor ihrem Rechner sitzen, mit Linux arbeiten, ein gewisses Grundpotenzial haben. Und auch die müssen wir in irgendeiner Form mal mit einbinden. Das heißt, man sollte recht früh anfangen können, Zertifizierung abzulegen und recht früh auch mit dem Thema mal zu tun bekommen. Und da ist Linux Essentials, Essentials auf Deutsch Grundlagen, genau der richtige Ansatz. Das ganze System oder das ganze Prüfungskurriculum ist erstellt worden aufgrund von Anfragen, die aus dem akademischen Bereich kamen. Hochschulen, Berufsschulen und andere Bildungsträger, die gesagt haben, wir würden gerne Linux machen, wir haben aber das Problem, euer LPIC-Programm ist uns zu breit. Wir schaffen es nicht mit 2 Wochenstunden, einen Administrator auszubilden, der nachher die Prüfung ablegen kann. Wir möchten aber gern, dass am Ende, wenn der Kurs durch ist, die Teilnehmer irgendwas an Papier in die Hand bekommen. sprich eine Prüfung machen können. Also haben wir uns hingesetzt. Das ist eine Aktion, die vom LPI e.V., also dem deutschen eingetragenen Verein fürs LPI oder vom LPI, initiiert wurde. Wir haben uns auf einem Treffen schön im Winter im Linux Hotel in Essen hingesetzt und haben gesagt, so, was gibt's? Dann haben wir ein Kind geboren, das hieß Basiszertifizierung. Sollte im Prinzip ja so ein bisschen Desktop rumgehampel und Co. sein für die Anwender. Dann haben wir uns besonnen und gesagt, nee, wir wollen ja eigentlich ein bisschen mehr. Wir möchten ja Anwender, die so ein bisschen mehr profimäßig sind und möchten eigentlich nicht so den untersten Anwender prüfen, weil der einfache User, der interessiert sich nicht für die Zertifizierung, aber der Fortgeschrittene, der hat da Interesse dran und haben das Programm dann entsprechend aufgebaut. Deshalb haben wir an der Stelle einige Grundvoraussetzungen definiert. Verständnis für freie Software und Open Source. Sollte eigentlich da sein, wenn ich umsteige von einem proprietären System auf freie Software. Ich habe mir ja auch irgendwann Gedanken dazu gemacht. Oder ich bin reingestoßen worden, so wie ich es zu Hause mache. Dann sollte man sich ein bisschen auskennen, Community und Softwarelizenzen. Sind Lizenzen wichtig? Wer hält Lizenzen für wichtig? Warum der Rest nicht? Schaut euch mal Lizenzen ein bisschen genauer an. Vor allem Lizenzen, die euch bei unfreien Programmen gegeben werden. Und analysiert es mal nach dem Motto, was darf ich mit diesem Programm überhaupt? Oder was darf das Programm mit mir? Ist noch viel wichtiger. Schaut mal wirklich, wenn ihr so eine Benutzerlizenz vorgelegt bekommt, schaut doch mal rein. Das Anklicken, ich bin einverstanden und ich übernehme sie, ist einfach. Aber schaut wirklich mal, was dahinter steckt. Was ihr vielleicht gar nicht dürft. Vielleicht dürft ihr mit dem Programm gar nicht arbeiten, so wie ihr arbeiten wollt, aber ihr tut es trotzdem. Ist leider häufig so. So, was müssen wir noch können als Linux Essentials? Fähiger Benutzer, wir müssen uns mit dem System auseinandersetzen können. Das heißt, wir müssen mit Prozessen, Programmen und sonstigen Bestandteilen des Betriebssystems arbeiten können. Sollte ja eigentlich eine Grundlage sein. Wir fordern es. Jetzt kommt was, was mir sehr wichtig war. Verständnis über Computerhardware. Wofür brauche ich in der heutigen Zeit noch Verständnis über Computerhardware? Bitte? Wenn es mal nicht funktioniert, muss ich mal wissen, was ich tun könnte. Leider ist es in der heutigen Zeit wirklich so, ich habe sehr viel mit Schülern zu tun gehabt, die dann mal gesagt haben, es geht nicht. Da habe ich gesagt, warum geht es nicht? Die Tastatur funktioniert nicht. Ist der Stecker drin? Da gibt es einen Stecker. Ja, genau, Funktastatur. Zu Hause Funktastatur, da gibt es halt dann im Lehrgang, gibt es halt, weil Funktastatur nicht funktionieren würde, einen Stecker. Der Stecker war raus, Tastatur geht nicht. Aber wir wollen nicht nur wissen, ob sich die Anwender mit einem Steckerchen auskennen, sondern wir möchten wirklich, dass sie wissen, was ist denn Mainboard? Sogar mal gesehen haben, wie es aussieht. Was ist denn RAM? Was ist eine CPU? Was sind Steckplätze? Wir wollen jetzt nicht, dass jemand identifizieren kann, dies ist ein PCI-Express-Steckplatz mit 64-Bit in der Geschwindigkeitsform XY. Nein, aber hey, ein Steckplatz. Das reicht doch schon mal aus. Also, das gehört auch mit dazu. Bisschen was über die Hardware verstehen. Ich muss sie nicht reparieren können. Aber auch wenn ich ein Auto fahren kann, muss ich wissen, dass dieses Auto mal irgendwann zwischendurch ein bisschen Öl braucht und Benzin. Ja, und ob der Motor vorne oder hinten ist. Das spielt keine Rolle. Ob der Motor vorne oder hinten ist, das juckt mich nicht. Hauptsache es fährt.
Auch in der Tankeinfüllstütze ist
das. Schöne Beispiele. Dann geht es noch ein bisschen rein. bisschen in den Bereich der Sicherheit. Wir möchten natürlich auch, dass die Leute ein bisschen sicherheitsbewusst werden. Solche Sachen wie Kennwörter, ab wann ist ein Kennwort sicher? Was muss in ein Kennwort rein? Und vor allem, warum gibt es Kennwörter? Kann ja alles offen lassen. Dann natürlich dann auch der Bereich der Rechte, Dateibesitzrechte und auch die entsprechenden Zugriffsrechte. Damit hat man so das kleine Grundlagenpaketchen, das wir von einem Anwender fordern. Wer von euch meint, dass er diesem Paket gewachsen wäre? Schön, morgen um 10.30 Uhr und um 12.30 Uhr sind Prüfungen. Bitte?
Kostet
50. Richtig, für das Hauptprogramm ist es 90 Euro. Das heißt, wenn du die Administrationsprüfung machen möchtest, LPIC 1, LPIC 2, die 101, 102, 201, 202, dann sind es wirklich 90 Euro. Möchtest du allerdings die Essentials machen, das ist eine Grundlagenprüfung, dafür nehmen wir nicht so viel, dann sind es 50 Euro oder im Prüfungscenter nachher 65 Euro. Hier ist es immer ein bisschen günstiger. Ja, die Quittung bekommst du auch. Ja, kannst du auch. Allerdings am besten für 12.30 Uhr, für 10.30 Uhr ist relativ voll. Aber kannst ruhig da sein, musst dann nur eventuell damit rechnen, dass du in den ersten Rutsch nicht mit reinkommst. So, dann kommen wir jetzt zum Rest. Habt ihr gedacht, das wäre alles? Das wäre einfach gewesen. Was müssen wir noch wissen? Netzwerk. Hinzufügen, konfigurieren. Klar. Muss ich heute immer haben. Navigation im Dateisystem. Welches Verzeichnis ist für was? Nein, ihr müsst nicht alle auswendig kennen. Aber ihr solltet schon mal die wichtigsten kennen. Wer von euch weiß zum Beispiel, was denn dieses Verzeichnis /usr bedeutet? Von dir weiß ich das. Das Verzeichnis /usr. User wird es meistens ausgesprochen. Wer dann denkt, da fehlt nur ein E, ist ein bisschen schief gewickelt. Es gibt im Prinzip zwei mögliche Übersetzungen. Unix System Resources sagen die einen, die anderen sagen Special Resources. Kann man beides nehmen. Ja. Im Linux-Bereich wird es eigentlich System Resources meistens genannt. Das wäre zum Beispiel mal so eine schöne Anekdote, die man wissen sollte, wo solche Sachen herkommen. Das bringen dann nachher auch die Unterrichts- oder auch die Lernlektüren, die das dann auch mit erklären.
Aber da kommen wir später noch zu.
So, grundlegende Fähigkeiten zum Arbeiten auf der Kommandozeile. Die habt ihr doch vermisst vorhin, oder? Kommandozeile, was müssen wir da wissen? So einfache Sachen wie laufe ich dort rum? Verzeichnis wechseln, Verzeichnis erstellen, Archiv erstellen.
Was?
Archiv erstellen. Das ist nämlich der nächste Punkt, gehört auch noch mit dazu. Nein, patchen brauchst du nicht. Nein, wir patchen nicht. Ach, Manpages.
Ja, natürlich.
Hilfe auf der Kommandozeile nutzen. Auch ganz wichtiges Thema. Natürlich. Ja. So, aber ich zeige euch gleich noch mal ein bisschen tiefer, was da drin ist. Das hier sind im Prinzip... Ach so, sorry, die Frage habe ich jetzt vergessen. Wer von euch fühlt sich denn jetzt immer noch in der Lage, die Prüfung zu machen? Nachdem wir die zweite Seite mit den Inhalten haben. Warum gehen jetzt ein paar Hände runter?
Weil ich die Frage nicht falsch beantwortet habe.
Das kann... Na gut.
Wie viele Fehler brauchen wir da?
Drehen wir es andersrum. Du hast 40 Fragen und die 40 Fragen, wenn du sie alle richtig beantwortest, wäre super. Solltest du davon ein paar nicht richtig beantworten können, dann wird es langsam eng. So einen genauen Cut wissen wir als Proktoren selber nicht, weil die Prüfungen werden zusammengestellt. Alle Prüfungsfragen haben unterschiedliche Schwierigkeitslevel. Die Level werden so nivelliert, dass es einigermaßen gut in der Prüfung aufgeteilt ist, dass man einen recht einfachen Level mit drin hat, einen recht schweren und einen Mittelteil. Sodass auch diejenigen, die wirklich fortgeschrittene Benutzer sind, nicht in die Situation kommen und sagen, boah, war das einfach. Dafür werden die richtigen Anfänger schon sagen, ah, da waren ein paar schöne einfache bei und ein paar okay, aber auch sauschwere. Wenn man die sauschweren nicht beantworten kann, ist das gar nicht schlimm, weil es ist so gescaled, dass man die nicht unbedingt beantworten können muss. Die sind halt für diejenigen drin, die oben schweben. Also man hat dort so eine kleine Dreiteilung schon mit drin. Dementsprechend, man sagt immer so grob, dass man so um die 65-70% schaffen sollte, um die Prüfung zu erreichen.
Also sagen wir mal, mit 30 Fragen steht man ziemlich im sicheren Bereich.
Ja. Wenn das nicht alles nur die ganz einfachen sind, die zu wenig Score bringen. Das muss ich relativieren. Weil das können wir selber auch nicht beantworten. Das wird über ein Team gemacht. Die Prüfungserstellung ist nicht so einfach, wie man sich das vielleicht vorstellt. Da setzt sich einer hin, schreibt ein paar Fragen. Die Fragen werden reingeschmissen, werden zufällig ausgewählt und fertig. Sondern geht wirklich ein Expertenteam hinter und es wird jede Frage für sich quasi festgelegt, wie schwer die Frage ist und ob sie dem sogenannten Minimum Qualified Candidate, also dem Kandidaten, der soeben die Prüfung mit seinem Kenntnisstand schaffen würde, einfach oder schwer fällt, diese Frage zu beantworten. Und das wird von Profis gemacht, die dann den ganzen Pool durchgehen und danach werden die Fragen dann mit den entsprechenden Schwierigkeitsleveln versehen. Und auch den Punkteleveln. Und das ist ein Prozess, der dauert, wenn man so eine Prüfung aufbaut, von der ersten Idee hin bis zu den Objectives und dann auch den Inhalten, ungefähr für die Prüfung ein Jahr. Das ist eine Menge Zeit. Ja, ist also nichts einfach hingeklatschtes. Und Fragen erstellen ist gar nicht mal so einfach. Wir haben letzte Woche auf der CeBIT einen Item-Writing-Workshop gemacht. Da haben wir uns mit einigen Leuten hingesetzt und haben dann mal versucht, Fragen für die Linux Essentials zu erstellen. Wir haben 6 Stunden gebraucht, um 26 neue Fragen zu bauen. 6 Stunden für ein paar Fragen. Und das auch noch aus nur 5 oder 6 Teilthemen der Prüfung, gar nicht mal querbeet. Also da hängt eine ganze Menge Hirnschmalz hinter. Und deshalb verlangen wir das auch von den Prüflingen, dass die genauso viel mitbringen. Das sind die 5 Hauptbereiche, in die wir die Prüfung aufgeteilt haben. Wer sich dafür interessiert, was genau an Teilbereichen drin ist, kann beim LPI immer schön auf die Wiki-Seite des LPI schauen. Wiki-Seite selber ändern, im Prinzip schon, aber... Das LPI schaut natürlich drauf, wenn dort was geändert wird und schaut, ob das auch in den Bereichen geändert wird, wo es darf und wo nicht. Da gibt es schon Sperren, aber die ganze Prüfungsentwicklung ist von vorne bis hinten eigentlich offen. Von der Idee aus wird über eine Examens-Development-Mailing-Liste nachgefragt, was soll denn an Themen rein, welche Unterthemen sollen da rein. Es wird dann das entsprechende Curriculum aufgebaut, sprich diese Hauptthemen wie hier oder die darauf folgenden Unterthemen. Und das Ganze wird dann mit der Community zusammen in einen Guss gebracht, bis hin zu den Fragen, die auch jeder, auch ihr könnt Fragen einstellen, mit dazugeben kann, um dann das LPI in die Lage zu bringen, Prüfungen abzunehmen. Warum soll ich denn dem LPI helfen mit Fragen, wenn es mir dann danach Geld für die Prüfung abnimmt? Vergleicht die Prüfung mal mit anderen Prüfungen. Wenn ihr gehört habt, für so ein Prüfungsteil 90 Euro hier auf dem Event oder im Prüfungscenter, ich glaube 150 plus Mehrwertsteuer, dann ist das sehr wenig. Ja gut, überleg mal, welchen Wert diese Microsoft-Prüfung hat und die LPI-Prüfung. Nein, aber wenn du eine vergleichbare nimmst, wir nehmen jetzt einfach mal die LPIC-Prüfung, also die Admin-Prüfung, da findest du auf dem Markt draußen keine vergleichbare, die nicht in einem vierstelligen Prüfungsbereich ist. Weil die meisten gibt es dann nämlich auch nicht ohne irgendeine Schulung mit dabei. Das heißt, du musst dann sogar zwangsweise noch eine Schulung mit dazu nehmen. Oder die Unterlagen dann für kleines Geld noch dazu kaufen. Und dann bist du recht schnell in deutlich höheren Höhen, als wir das machen. Ich habe vorhin vergessen, das LPI ist ein gemeinnütziger Verein. Das heißt, wir sind gar nicht drauf aus, Gewinne zu machen, sondern wir versuchen, am Leben zu bleiben. Und wir versuchen, die Prüfung zu vertreiben. Dementsprechend gibt es keinen, der da oben sitzt und riesig Geld verdient. Ja gut, die, die da oben sitzen, kriegen ein bisschen mehr Geld, haben halt auch die Verantwortung. Aber es ist nicht so, dass es da irgendjemanden gibt, der Zuckerberg oder ähnliches oder ähnliche Gehälter bekommt, sondern es ist wirklich als gemeinnütziger Verein so niedrig angesetzt, dass die zwar ein Gehalt haben, im Gegensatz zu mir, der ich Volunteer bin und das eigentlich alles nur freiwillig mache, aber es ist an der Stelle nicht so, dass man davon richtig reich werden kann. Und dementsprechend geht alles bei uns wieder in die Entwicklung und Co. mit rein.
Wie lange hält denn die Prüfung gültig?
Dein Leben lang. Allerdings mit einer kleinen Einschränkung. Bei der Essentials ist es so, die bleibt auch immer für dich aktiv, weil du hast sie einmal gemacht und dann bleibt es so. Bei den anderen Prüfungen, bei den Admin-Prüfungen ist es so, dass wir ja den Arbeitgebern letztendlich bescheinigen, dass der Teilnehmer die Prüfung irgendwann gemacht hat. Und wenn wir 5 Jahre von dir nichts mehr hören, das heißt, dass du 5 Jahre lang nichts gemacht hast, dann können wir nicht mehr reinen Gewissens einem eventuellen Arbeitgeber oder Interessenten, der sich für dein Level interessiert, sagen, jo, der ist noch aktiv. Dann bleibt dein Level zwar bestehen, den hast du dann noch, aber er wird von aktiv auf passiv gesetzt. Deshalb sollte man schauen, dass man innerhalb der Frist von 5 Jahren entweder die Prüfung wiederholt oder eine neue Prüfung, eine höher gestellte Prüfung hinterher schiebt. Weil ansonsten rutscht man da ein klein wenig raus. Wir haben Übersetzungen auch auf Deutsch. Hier bei dem auch auf Englisch, Französisch, Italienisch ist gerade dabei. Die Japaner interessieren sich auch so langsam. Also da gibt es schon ein bisschen mehr.
Hoffe, dass die Übersetzungen funktionieren. Ich habe 98 Microsoft-Prüfungen gemacht für AG4 noch.
Ja.
Da war die Übersetzungsbegabe gewesen. Ich war die einzige in der Gruppe gewesen, die Englisch gemacht hat. Die anderen haben Deutsch gemacht und konnten die Prüfung halt also bestätigen, damit der Fragen verliebt.
Ja. Ich behaupte einfach mal ja. Der Vorteil bei unseren Übersetzungen ist, die werden relativ häufig genutzt und wir haben dort sehr aktive Prüfungsteilnehmer, die wir auch immer dazu anhalten, Notizen zu schreiben, wenn ihnen irgendwas komisch vorkommt. Das heißt, wenn irgendjemand sagt, ach, die Frage kommt mir komisch vor, das scheint mir so, als wäre die so, wie sie da ist, nicht korrekt, dann soll das bitte aufschreiben. Wir haben lieber 1000 Leute, die falsch sagen, die kommt mir komisch vor, als eine einzige Frage, die einen Fehler drin hat.
Das war dann die Sachwahl rechten Platz ist fern. Und dann schicke ich es nochmal auswendig zu wissen, wo man klicken muss. Und ich habe den Eindruck, das ist jetzt doch ein bisschen anders. Ne?
Auf der Konsole kannst du nicht klicken.
Aber schön auch.
Ja, also wichtigste beim LPI kann man vielleicht auch noch dazu sagen, es geht bei den gesamten Prüfungen wirklich nicht darum, praxisfremdes Wissen aufzubauen, sondern es geht um praxisnahes. Beispiel, LS-Befehl. Wer kennt Parameter für den LS-Befehl? Hände mal ruhig oben lassen. So, wer weiß, wie man die Langdarstellung bei einem LS-Befehl rausbekommt? Ja, wie die Langdarstellung ist. Dass ich also angezeigt bekomme, die Rechte einer Datei plus den Dateinamen plus Dateigröße, Datum und Co. Gut, wer weiß, wie ich die C-Time statt der M-Time anzeigen lasse? Das Ganze dann noch reverse sortieren kann, dass ich also die Ältesten nach oben habe statt nach unten. Ich muss noch ein paar Parameter jetzt mir ausdenken, damit gleich keine Hand mehr unten ist. Oben ist, sorry. Die erste Frage könnte eine LPI-Frage sein. Die restlichen eigentlich nicht, weil das ist praxisfern. Man hat zwar ab und zu mal den Sonderbedarf, dass man einen solchen Parameter benutzen muss. Aber dann gucke ich in die Manpage rein. Oder ich benutze Tante Google. Aber was ich nicht mache, ist, das auswendig zu lernen, weil das brauche ich nicht. Genauso sind die Prüfungen eigentlich aufgebaut. Das heißt, wir fragen wirklich praxisnahe Sachen ab. Deshalb nehmen wir auch Administratoren, die uns die Fragen überprüfen, damit wir wissen, ja, das ist von Admins genutzt. Gut, wir müssen auch unsere Admins, die das Ganze machen, immer mal ein bisschen einbremsen und sagen, schaltet mal einen Gang runter. Noch schlimmer ist es bei der Essentials-Prüfung. Wenn Admins Essentials-Prüfungsfragen schreiben, das ist grausam. Ich beziehe mich da auch gerne mit ein. Wir haben ein Level, der für einen normalen Anwender nicht geeignet ist. Wir haben, als wir den Item-Writing-Workshop gemacht haben, eine Dreiviertelstunde gebraucht, um uns auf den gemeinschaftlichen niedrigen Level, den wir machen wollten, einzuschwören und quasi unser Gehirn erstmal zu zwei Drittel draußen vor der Tür abzugeben, damit die Fragen nicht zu hoch gekommen sind. Was man den LPI-Prüfungen aber auch nicht absprechen kann, ist, dass sie versuchen, eine Vollständigkeit zu erlangen. Das heißt, manche sagen, hey, das, was ihr da fragt, brauche ich doch gar nicht. Aber wir verlangen es von euch, weil ihr letztendlich ein Admin-Level oder hier ein Benutzer-Level darstellen wollt. Und wir können nicht hingehen und sagen, bitte kreuzt doch an, in welchen Bereichen ihr fit seid, dann kriegt ihr nur diese Fragen. Sondern wir müssen einen gewissen Grundlevel festlegen. Und der ist bei den Admin-Prüfungen relativ breit. Das heißt, ich muss mich dann da wirklich auch teilweise mit Sachen beschäftigen, wo ich sage, im normalen Leben brauche ich den nicht. Ist mir persönlich aufgefallen, als ich die 304er-Prüfung gemacht habe, Hochverfügbarkeit und Virtualisierung. Da fragen die auf einmal nach libvirt, also die Virtualisierungsbibliothek, als Overlay über die Virtualisierungsmöglichkeiten. Hey, habe ich keine Ahnung von, nutze ich nicht. Ich benutze OpenVZ, ich benutze KVM, ich benutze VirtualBox, ich benutze Xen. Das sind die vier Virtualisierungsthemen, die genutzt werden sollten. Aber mit diesem Meta-Zeugs darüber, das brauche ich nicht. Wenn ich die Prüfung schaffen will, muss ich mich aber auch damit beschäftigen. Weil es häufig so in the wild, wie man das so schön sagt, also draußen, anzutreffen ist. Deshalb muss ich mich damit beschäftigen. Leider Gottes. Genauso gab es auch lange den Streit, warum habt ihr in der LPIC 1 Prüfung noch Lilo mit drin?
Ah, ja, gibt es noch. Also ich habe noch installiert. Informationen.
Hey, das ist so ein typischer Admin dann. Er sagt, er hat noch Installationen mit Lilo. Aber wir haben es jetzt rausgeschmissen. Es ist jetzt langsam an der Zeit, dass Lilo ausgedient hat. Die Installationen sind so tief zurückgegangen, dass kaum noch einer von unseren Admins gesagt hat, wir haben noch was draußen, wir müssen es noch nutzen. Also schmeißen wir es weg. So, jetzt müssen wir...
Ja. Wie sehr sind die Fragen im Fluss? Wie stark verändert sich die LPI?
Wie stark ändert sich die LPI-Prüfung? Gute Frage, beantworte ich auch gerne ganz schnell. Wir haben ein festes Überarbeitungsschema. Und zwar alle 5 Jahre werden die Fragen über den Haufen geworfen, die Objectives neu gewürfelt und wir überprüfen, ob wir noch aktuell sind. Alle 2,5 Jahre machen wir eine kleine Überarbeitung. Das heißt, dann schauen wir nach, haben wir irgendwo vielleicht einen kleinen Lapsus drin oder haben wir dort Sachen, die sich inzwischen so stark geändert haben, dass wir reagieren müssen. System D. Zum Beispiel System D. Ja. Also da haben wir Minimumzeitraum 2,5 Jahre, dass sich was ändert. Maximumzeitraum bis zur großen Überarbeitung 5 Jahre.
Wann war die letzte große Überarbeitung?
Das kommt immer auf die Prüfung an, wann die letzte Überarbeitung der Prüfung war. Überarbeitung. Genau, jeder einzelne Prüfungsbereich ist dann diesem Turnus unterzogen. Das heißt, jetzt gerade hatten wir Überarbeitung im LPIC 1, Überarbeitung im Oktober gibt es im LPIC 2, weil sich dann auch im Dreierbereich was ändert. Das heißt, da ist jetzt ein bisschen was im Fluss.
Wann ist dann mit Dokumentation dazu zu rechnen?
Relativ schnell sind auch die Dokumentationen dazu draußen. Zum Beispiel LPIC 1, das hatte sich im April geändert. Im April war von der Open Source Press zum Beispiel das LPIC 1 Buch von Per Heinlein auch parallel wieder. Ne, stimmt gar nicht, Juni war.
Juni?
Letzten Juni. Ja. Ja. Also es ist relativ schnell immer da, weil jetzt muss ich den Schritt zurückbringen, sonst kriege ich gleich mit meinem Fröschchen Probleme, zeitmäßig. Das, was ich jetzt zeige da oben, die sogenannten Objectives, das sind die öffentliche Informationen. Die habe jetzt ich nicht einfach so zusammengesucht, weil ich weiß, was drin ist, sondern das LPI bringt die Informationen über die Hauptthemen und die entsprechenden Unterbereiche. Das sind die Unterbereiche, die in der Prüfung vorkommen. Einfach auf die Homepage und sagt, das, das, das und das musst du lernen. Das ist jetzt noch der Bereich, der ein bisschen wenig aufgegliedert ist, weil zu jedem dieser Unterpunkte gibt es nochmal eine Auflistung, in der dann drin steht, der Kandidat sollte für den Bereich Linux und Entwicklung und gängige Betriebssysteme Kenntnisse darüber haben, welche verschiedenen Linux-Distributionen es gibt, wie diese aussehen, was diese Distribution letztendlich voneinander auch abhebt und Co. Das heißt, ich habe da wirklich so einen kleinen Absatz mit dem, was ich wissen sollte. Dann gibt es noch eine Auflistung dessen, was an Programmen, Dateien, Faden und Co. für diesen Prüfungspunkt wichtig ist und vor allem ganz wichtig zum Lernen auch eine sogenannte Gewichtung. Das heißt, ich sehe, wie viele Fragen in diesem Bereich überhaupt gefragt werden.
Ich habe mal eine Frage zu dem ersten Punkt und zwar einer der Hauptsachen, woran sich Distributionen unterscheiden, ist ja zum Beispiel die Art und Weise, wie Pakete installiert werden, also der Paketmanager an und für sich. Und ich habe jetzt schon häufiger gelesen, dass in LPI.
Hört ihr die Frage alle oder ist das Mikro? Gibst du das Mikro einfach mal?
Ja.
Sorry.
Ja, und zwar ist die Frage, ich habe jetzt schon häufiger mal gelesen, dass auch die Paketmanager an und für sich Bestandteil der LPI-Prüfung sind. Und da ist jetzt die Frage, inwieweit? Also ich meine, es gibt ja viele, viele Leute, die sagen jetzt, ja, keine Ahnung, irgendwie hier Debianoide Systeme kenne ich, DPKG, UpGet, Aptitude kenne ich, aber irgendwie von Yum und RPM habe ich keine Ahnung. So, da ist die Frage, Also das ist jetzt zum Beispiel bei mir so, ich benutze jetzt auch kein Ubuntu oder so auf dem Notebook, aber trotzdem irgendwie Debian, okay, kann ich, aber SUSE oder sowas benutze ich nicht und dementsprechend...
Gebe ich dir eine knallharte Antwort zu.
Und zwar?
Als Admin musst du es wissen.
Ja, gut, okay.
Alle nein. Alle nein. Alle wäre zu viel. Ich meine, diejenigen, die dann Gentoo, Arch Linux oder sonstiges einsetzen, werden sich ärgern. Die Paketmanager sind nicht dabei, sondern es sind nur die beiden, in Anführungsstrichen, großen, gängigen DPKG und RPM mit dabei. So, das heißt, wenn ich als Admin, das ist nicht Bestandteil der Essentials-Prüfung, da wird nur mal angerissen, dass es die gibt, aber ja, da muss ich nicht unbedingt wissen, wie die im Tiefen funktionieren. Ich muss wissen, dass es die gibt, dass es da Repositories gibt und Co. Aber in der LPIC-1-Prüfung, da muss ich wirklich wissen, wie funktioniert ein RPM, wie funktioniert ein DPKG, wie funktioniert ein YAML, wie funktioniert ein apt-get, ein apt-cache und ein aptitude. Und ich muss sogar wissen, was ein DPKG-Reconfigure macht. Aber das Schöne ist, das, was ich gerade erklärt habe, für jeden Level haben wir diese Aufteilung mit den Informationen. Das heißt, die Programme, die ich gerade aufgezählt habe, stehen auch wirklich für den Fragenbereich mit drin, als Programme, die gefragt werden. Wenn ich mich also vorbereite, kann ich einfach diesen Katalog nehmen, kann ihn von oben nach unten durcharbeiten und wenn ich jeden Punkt abhaken kann und sagen kann, kenne ich mich mit aus, arbeite ich mit, ich kenne die gängigsten Parameter, die dafür genutzt werden, weil ich eben damit arbeite, dann bin ich prüfungsfertig. So, ich gehe jetzt nicht mehr genau auf die einzelnen Punkte mal rein, sonst komme ich nämlich überhaupt nicht hin mit der Zeit. Die ganzen Informationen könnt ihr gerne auf wiki.lpi.org oder lpi.org Zertifizierung nachlesen. Wie gesagt, das LPI hat dort die ausführliche Liste ganz offen liegen. Wenn ihr einmal kurz durchlest, dann seht ihr, da ist wirklich nicht so viel Magie hinter. Das sind einfache Grundthemen, die wir da in Essentials abdecken. Da sind wir auch schon beim letzten. Das waren schon unsere fünf Bereiche. So, ein paar Fakten dazu. Meist habe ich schon erzählt, dass seit Juni 2012 die Prüfung draußen ist, hatte ich nicht erzählt. Seit der CeBIT ist die deutsche Übersetzung draußen, die haben wir auch dabei. Das heißt, wer Prüfungen bei mir macht oder bei uns macht, Christian und ich machen das zusammen, der kann das Ganze auch in Deutsch machen. Nein, wir haben kein Französisch oder Italienisch dabei. Deutsch oder Englisch. Das heißt, deutsche Übersetzung in Arbeit ist eigentlich falsch. Habe ich vorhin beim Durchgucken der Slides übersehen. Prüfungsgebühr ist richtig, 50 Euro bei akademischen Partnern. Das heißt, wenn ihr das irgendwo im Anschluss an eine schulische Ausbildung oder akademische Ausbildung macht, sind das bei denen 50 Euro. Sonst draußen 65 Euro und auch bei uns jetzt während des Chemnitzer Linux-Tages oder auf anderen Community-Veranstaltungen immer 50 Euro. Es lohnt sich also, da kann man 15 Euro sparen, da kann man lieber was in die Portokasse für die Fahrt zum Event reinstecken. So, es wird ein Zertifikat ausgestellt, habe ich noch nicht gesagt. Das gibt dann so ein schönes, ausdruckbares PDF. Warum schicken wir nichts zu? Warum machen wir nicht so ein schönes Kärtchen, wie wir das bei der Admin-Prüfung machen, es kostet Geld. So sieht dann ein 302er-Zertifikat aus als Karte. Eine schöne rote. Es kostet Geld, es ist ein zusätzlicher Aufwand. Wir müssen die Prüfung teurer machen, weil wir mehr Verwaltungsaufwand haben. Lassen wir es weg, wird es günstiger. Wichtig ist, Essentials ist zwar eine Grundlagenprüfung, ist aber nicht die Grundlage für den LPIC. Das heißt, wenn ihr später einen LPIC machen wollt, müsst ihr nicht in Essentials runterlegen. Ihr könnt es zwar, freuen wir uns drüber, aber Es ist kein Zwang. Unten stehen auch noch mal die, steht noch mal die URL vom Wiki. Aber ihr findet es ganz einfach. Einfach wiki.lpi.org. Und dann auf der linken Seite gibt es dann die verschiedenen Prüfungsbereiche. Da müsst ihr nur Linux Essentials auswählen und dann kommt ihr auf die Information. Den habt ihr bestimmt schon hier oben gesehen oder wenn ich mich mal umdrehe, groß. Das ist,
ja gleich groß.
Ist unser Avenger Tux. Das Maskottchen der Essentials Prüfung. So, Erfolgskriterien. Will ich euch damit quälen? Nein, tue ich nicht. Erstanwender und Mitwirkende, da kann man nochmal sehen, dass am Anfang sehr viel aus dem akademischen Bereich mit reinkam. Natürlich jetzt auch die Verlage unterstützend mit dabei sind und dementsprechend es auch Lernmaterial gibt. Lernmaterial ganz wichtig, weil wenn ich mich selber vorbereiten will, nicht irgendwo einen Kurs belegen will, muss ich irgendwas in die Hand nehmen können. Und ich fange da immer gerne von unten an. Von Städtischen Berufsschulen München gibt es für alle akademischen Partner frei zugängliche Lernmaterialien. Das sind so fast 400 Seiten. Dann von der Linupfront gibt es ein komplett frei downloadbares PDF mit über 300 Seiten als Vorbereitungsmaterial. Und, naja, weil Eigenlob stinkt, gibt es von Christian und mir auch noch die Zusammenfassung in 180 Seiten. Das heißt, wir haben uns da bemüht, das Ganze nicht ausufern zu lassen, dass so ein dickes Teil rauskommt. Das gibt es dann in der Open Source Press zu kaufen. Oder auch demnächst, sobald die OpenSUSE 12.3 Box rauskommt, dort auch als kostenfreies PDF mit drin. Das heißt, da kriegt ihr dann auch nochmal ein E-Book mit dazu. So, zeitlich noch nicht den Rahmen gesprengt, sodass wir noch ein paar Minuten Zeit haben. Ist euch irgendwas aufgefallen, was euch noch fehlt als Information zur Essentials?
Ja, ja.
Ich hätte nur eine Frage. Warte mal. Ich bin Informatiklehrer. Könnte ich zum Beispiel meinen Schülern sowas anbieten, meinetwegen eine Arbeitsgemeinschaft Informatik, wo das durchgearbeitet wird und die Schüler kommen dann praktisch hierher und machen die Prüfung. Gibt es da eine Altersbeschränkung auch für die Schüler?
Nee. Du gehst einfach mal hin, schreibst eine E-Mail an info@lpice.eu. Und schreibst dahin, dass du Interesse daran hast, das für deine Schüler aufzubereiten. Und dann sagen dir die Kollegen aus Kassel, was du alles tun kannst, tun solltest und geben dir auch Erfahrungswerte, wie du es am besten mit einbinden kannst.
Jetzt nicht direkt zu dem Essentials, aber zu dem Passivstatus. Was bringt denn der alles mit sich? Wo kann man den dann wieder... Wie macht man den wieder aktiv oder was bringt der überhaupt mit?
Ja, eine der ungeliebten Fragen. Wenn du einmal passiv bist, musst du deine komplette Zertifizierung wiederholen. Bis zu dem Punkt, den du haben möchtest. Von 0 auf 100. Deshalb sollte man nicht verpassen, rechtzeitig zu rezertifizieren.
Da frage ich mal eine Zwischenfrage. Gibt es dann irgendwie eine Art Auffrischung?
Du kannst dich jederzeit selber auffrischen. Das heißt, wenn du sagst, ich merke, dass meine Zeit abläuft, machst du die Prüfung einfach normal. Aha. Dann bist du wieder frisch, hast wieder 5 Jahre. Oder du sagst, ich habe die LPIC 1, ich bin jetzt inzwischen ein bisschen fitter, ich traue mir die LPIC 2 zu, dann machst du halt die LPIC 2 und hast dann auch dadurch wieder 5 Jahre Auffrischung.
Na gut. Ja? Ich denke, wir werden so langsam Schluss machen.
Zu dem Ablauf. Reicht in dem Fall nur ein Teil oder müssen wir dann komplette Zertifizierung, ein Level?
Kompletten Level. Also wenn es 2 Teile sind,
so, also wir bedanken uns herzlichst.